Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland setzt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit unverminderter Härte fort. Auch der derzeit laufende Gefangenenaustausch kann darüber nicht hinwegtäuschen. Bei einem massiven Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind mindestens 15 Menschen verletzt worden. Die Stadtverwaltung berichtet von mehreren Bränden. Wohnhäuser seien von herabstürzenden Trümmern abgeschossener Drohnen getroffen worden.
Kiew heute Nacht. Die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt erleben einen der heftigsten russischen Luftangriffe seit Kriegsbeginn. Erst fliegen Drohnenschwärme, dann folgen Raketen. Rettungskräfte rücken aus, um die Feuer zu löschen, Menschen aus ihren Wohnhäusern zu befreien. Oleksandr und Halina Tatarchuk haben den Angriff überlebt. Ihre Wohnung wurde dabei fast vollständig verwüstet. Wir waren im Flur, das hat uns gerettet. Es gab eine Explosion und wir rannten alle die Treppe runter. Als ich zurückkam und die Tür öffnete, war hier alles voller Rauch. Viele Menschen in der Ukraine zeigen sich enttäuscht vom Westen. Kann Trump wirklich nicht sehen, was Putin macht? Können alle Länder wirklich nicht sehen, was er tut? Das ist kein Krieg, das ist die Zerstörung eines Volkes. Nach Informationen der ukrainischen Luftwaffe hat Russland die Ukraine allein in dieser Nacht mit 250 Drohnen und 14 ballistischen Raketen angegriffen. Die kombinierten Angriffe bringen die Luftverteidigung an ihre Grenzen. Die ballistischen Iskander-M-Raketen wurden verbessert und modernisiert. Jede dieser Raketen kann Radarfallen abfeuern, wenn sie bereits ihr Ziel ansteuert. Deshalb können die Patriot-Systeme, die sie abfangen sollen, möglicherweise nicht so effektiv arbeiten, wie wir es uns wünschen. Der ukrainische Präsident fordert die USA und Europa zu schärferen Sanktionen gegen Russland auf.
Nach der Messerattacke am Hamburger Hauptbahnhof wird die mutmaßliche Täterin in einer Klinik untergebracht. Das hat ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet. Die 39-Jährige hatte gestern 15 Menschen mit einem Messer verletzt, 4 von ihnen lebensgefährlich. 3 weitere seien gestürzt oder hätten einen Schock erlitten, teilte die Polizei mit. Mittlerweile sind alle außer Lebensgefahr.
Als wäre nichts passiert. Der Bahnsteig, auf dem sich gestern Abend die Messerattacke ereignet hat. Der Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof schon in der Nacht wieder aufgenommen. Und dennoch, ein mulmiges Gefühl fährt bei vielen heute mit.
Wenn der ganze Bahnsteig voll ist, dann ist es auch schon sehr unangenehm und beklemmt.
Unser Zug fuhr eigentlich vom gleichen Gleis. Das war schon komisch.
Ich denke, gerade nach so einem Vorfall wie gestern wäre es dann vielleicht doch angebracht, die Präsenz noch zu erhöhen hier am Bahnhof. Genau.
Dieses Handyvideo, das im Netz kursiert, soll den Moment der Festnahme zeigen. Kurz zuvor stach eine 39 Jahre alte Deutsche wahllos auf wartende Menschen ein. Der Vorwurf: versuchter Totschlag mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen. Bei der Tatverdächtigen gibt es der Polizei zufolge Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Heute wurde sie einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg erließ dieser einen Unterbringungsbefehl in einer Klinik. Seit 2023 sind Waffen am Hamburger Hauptbahnhof verboten. Das reiche nicht, so die Polizeigewerkschaft.
Wir brauchen dringend KI-unterstützte Kameratechnik mit Verhaltenserkennungssoftware, die an den Ein- und Ausgängen der Bahnhöfe angebracht wird, um dann schon Auffälligkeiten im Bewegungsmuster zu erkennen.
Zudem müsse es Polizeibeamten erlaubt sein, Menschen an Bahnhöfen anlasslos zu kontrollieren. Komplett verhindern ließen sich solche Taten aber nicht.
Die rechtsextreme Jugendszene radikalisiert sich offenbar immer mehr. Der Chef des Bundeskriminalamtes Münch sagte der Funke Mediengruppe, seit etwa einem Jahr schlössen sich Jugendliche in teils gut organisierten Strukturen zusammen, um schwere Straftaten zu begehen. Sie radikalisierten und vernetzten sich im Internet. Bei einer Razzia gegen eine mutmaßlich rechtsextremistische Terrorzelle waren am Mittwoch mehrere 14- bis 18-Jährige in Untersuchungshaft genommen worden. Neue Ärztinnen und Ärzte zu finden, das fällt vor allem in ländlichen Regionen oft nicht leicht. Das Gesundheitswesen ist eine der Branchen, in der sich der Fachkräftemangel verstärkt bemerkbar macht. Mit einem speziellen Förderprogramm will die Bundesagentur für Arbeit neues Personal nach Deutschland holen und wirbt um junge Medizinerinnen und Mediziner aus Mittel- und Südamerika.
Hallo. Fabio Grochowski arbeitet seit gut einem halben Jahr im Bezirksklinikum Mainkofen. Hier in Niederbayern absolviert der Brasilianer eine Facharztausbildung zum Psychiater.
In Brasilien habe ich als Arzt gearbeitet, in der Allgemeinmedizin, 4 Jahre gearbeitet.
Über ein deutsches Konsulat in Brasilien hat er vom Specialized-Programm erfahren, einem Angebot der Bundesagentur für Arbeit, das es Kliniken in Deutschland einfacher machen soll, ausländisches Fachpersonal anzuwerben. In der Praxis bedeutet das, die Ärzte bekommen unter anderem Unterstützung bei Arbeitserlaubnis und Visum.
Das heißt, sie können 3 Monate hospitieren und im Anschluss schon eine Hilfstätigkeit ausüben, sodass wir nicht vorher nochmal mit der Ausländerbehörde den ganzen Aufwand haben, sondern das läuft dann einfach schon alles.
Um Ärzte wie Fabio Grochowski zu unterstützen, beschäftigt das Klinikum sogar einen Deutschlehrer. Die Ärzte aus dem Specialized-Programm sind wichtig. Seit Jahren fehlen hier im ländlichen Raum Bewerber. Interessenten aus dem Ausland, die am Programm teilnehmen wollen, gibt es dort Bundesagentur für Arbeit genug.
Wir haben einen Pool von Bewerberinnen und Bewerbern, das sind fast 200 Kandidatinnen, die wir direkt hier vermitteln könnten. Und dadurch, dass das Programm noch nicht so wahnsinnig bekannt ist, fehlen uns manchmal tatsächlich die Kliniken.
Der Schwerpunkt des Programms liegt derzeit bei Medizinerinnen und Medizinern aus Südamerika und Mexiko. Abbrecher gibt es kaum. Mittlerweile haben bundesweit rund 300 Fachkräfte das Verfahren absolviert.
Cem Özdemir ist Spitzenkandidat der Grünen für die kommende Landtagswahl in Baden-Württemberg. Auf dem Landesparteitag in Heidenheim wählten die Delegierten den 59-Jährigen mit großer Mehrheit. Özdemir war zuletzt Bundeslandwirtschaftsminister in der Ampelregierung und übernahm zusätzlich das Bildungsministerium nach dem Koalitionsaus. Er soll die Nachfolge von Ministerpräsident Kretschmann antreten, der nach 3 Amtszeiten nicht mehr kandidiert. Ein eher seltenes Bild an einer Ladesäule, ein E-LKW. Nach dem Willen der Bundesregierung soll sich das aber ändern. Sie plant, das öffentliche Ladenetz für Elektro-LKW deutlich auszubauen. Doch manche Unternehmen wollen darauf nicht warten, wie etwa in Bayern. Im Landkreis Kitzingen hat ein Spediteur seinen Betrieb auf E-LKW umgestellt und selbst einen Ladepark gebaut. Heute war Eröffnung.
Lkw-Fahrer Bernhard Tschech kennt seine Routen in- und auswendig. Heute ist trotzdem vieles anders.
Es ist ein ruhigeres Fahren, ein entspannteres Fahren und die Beschleunigung ist wie an einem Bkw.
Bernhard Tschech fährt seit kurzem E-Lkw. Seine Spedition hat den gesamten Fuhrpark umgestellt. Getankt wird jetzt überwiegend mit eigenem Solarstrom. 19 Millionen Euro hat die Firma in die Hand genommen für Ladesäulen, Trucks und vor allem riesige Batteriespeicher mit einer Kapazität von rund 15 Megawattstunden. Firmenchef Alexander Wehr hofft, dass sich das rechnet, wenn andere nachziehen.
Andere Spediteure, die sagen, wir bauen das auch. Darf ich bei dir laden? Du darfst dann bei mir laden. Es wird ein gewisser Tauschhandel da stattfinden, bis die öffentliche Ladestruktur soweit ist.
Denn da besteht noch Nachholbedarf. 67 öffentlich zugängliche Lkw-Ladepunkte gibt es in Deutschland aktuell. 351 sind geplant. Die Lkw sollen in den normalen Pausenzeiten nachladen können. Aktuell eine logistische Meisterleistung. Europaweit faktisch unmöglich. Das kritisiert auch der Bundesverband der Spediteure BGL. Wegen der fehlenden Planungssicherheit scheuen viele Unternehmen außerdem vor der Investition zurück.
Auf der einen Seite sind die Fahrzeuge 2 bis 3 Mal so teuer wie ein vergleichbarer Diesel-Lkw. Sie sind 4 Tonnen schwerer und uns fehlt einfach die Ladeinfrastruktur, sowohl für das Depotladen wie aber auch für das entsprechende Unterwegsladen. Deswegen fordern wir als Verband einen gemeinsamen Gipfel mit allen Akteuren.
Denn dass die Umstellung auch in der Logistik kommen muss, darin sind sich alle einig. Helfen könnten zusätzliche Fördermittel, die den Umstieg erleichtern.
Hier Im Technikmuseum Sinsheim steht es nun in voller Größe, das ausgemusterte Marine-U-Boot U-17. Es ist von heute an in Baden-Württemberg zu besichtigen, nach einem spektakulären Transport von Kiel quer durch die Republik und einem aufwendigen Umbau. Dabei beeindruckt der Koloss nicht nur durch seine Maße, auch der Gang in sein Inneres lohnt sich.
U-17, ein Marine-U-Boot, einst im Einsatz auf Ost- und Nordsee. Jetzt hat es hier seinen letzten Hafen gefunden.
Mega toll, also wirklich, ich habe jetzt auf den Tag gefiebert, wenn das U-Boot jetzt öffentlich zugänglich ist.
Denn U-17 hat eine lange und weite Reise hinter sich. Im April 2023 macht es sich auf den Weg von Kiel rund 1000 Kilometer Richtung Süden. Auf dem Weg viele Schaulustige und auch viele Hindernisse, auf der Straße wie auf dem Wasser. Vor Heidelberg muss das fast 50 Meter lange U-Boot extra in Schräglage gebracht werden, damit es unter den Neckarbrücken hindurchpasst.
Wir sind Museumsleute, keine U-Boot-Leute. Wir mussten 100 Tonnen Batterien rausbauen und dann eine Möglichkeit finden, wie man das Boot drehen kann.
Die vergangenen Monate hat der Museumsverein das Innere von U-17 restauriert, um das Leben in einem Marine-U-Boot auch nautischen Laien erfahrbar zu machen. Bis zu 27 Matrosen waren hier einst untergebracht, in engen Kojen, umgeben von damals modernster Technik und immer bereit, auf Angriffe zu reagieren.
Der Alarm, die roten Lichter, die Geräuschkulisse, der Geruch.
Ach so interessant, das ist Wahnsinn. Ja, schön zurechtgemacht auch.
Mit meiner Klaustrophobie, glaube ich, das wäre nichts für mich gewesen.
Ich wollte wirklich keine 3 Wochen da drin bleiben.
Fast 40 Jahre war U-17 als Marine-U-Boot im Einsatz. Seit heute erzählt es seine Geschichte den Museumsbesuchern in Sinsheim.
Auf dem Internationalen Filmfestival in Cannes sind am Abend die Preise verliehen worden. Eine Auszeichnung geht an die Berliner Regisseurin Marsha Schilinski. Sie erhält den Preis der Jury für ihren Film »In die Sonne schauen«. Den Hauptpreis, die Goldene Palme, gewinnt der iranische Regisseur Jafar Panahi für seinen Film »Ein einfacher Unfall«.
Sie gilt als große Überraschung des diesjährigen Filmfestivals. Die deutsche Regisseurin Marsha Schilinski erhält den Preis der Jury für ihren Film »In die Sonne schauen«.
Für uns steht dieser Film für etwas ganz Bestimmtes, dafür, dass es sich lohnt, an die eigene künstlerische Vision zu glauben und dafür, dass man sich selbst treu bleiben kann, auch wenn der Weg dorthin schwierig ist.
Sie teilt sich die Auszeichnung mit dem spanischen Film Sirat. Schilinski war überraschend für den Hauptwettbewerb nominiert worden. In die Sonne schauen ist ihr zweiter Spielfilm. Sie erzählt die Geschichten von 4 Mädchen und jungen Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf einem Hof in der Altmark im Norden Sachsen-Anhalts leben. In die Sonne schauen verknüpft Schilinski Biografien und Schicksale über einen Zeitraum von 100 Jahren.
Mutti weiß Sachen, an die sie sich eigentlich gar nicht erinnern dürfte, weil sie selbst nicht dabei war, als sie passiert sind.
Den Hauptpreis, die Goldene Palme, übergab die australische Schauspielerin Cate Blanchett an den Regisseur Jafar Panahi, einen der bekanntesten Filmemacher des Iran. Seinen Film »Ein einfacher Unfall« hat er trotz seines Berufsverbots ohne offizielle Genehmigung realisiert. Der Abschlusstag wurde tagsüber durch einen großflächigen Stromausfall überschattet. Auch Ampeln in Cannes funktionierten nicht mehr. Rund 160.000 Haushalte in der Region waren ohne Strom. Laut Behörden sei Sabotage der Grund, eine Verbindung zum Festival ist nicht erwiesen. Mit der Abschlusszeremonie gehen die 78. Filmfestspiele zu Ende.
Friederike Hofmann in Paris, Marsha Schilinski gewinnt also den Preis der Jury in Cannes. Was bedeutet das für die deutsche Filmbranche?
Ja, dass ein deutscher Film einen solchen Preis gewinnt, ist ein positives Signal für die deutsche Filmbranche. In den letzten 10 Jahren gab es überhaupt nur 4 deutsche Nominierungen für den Hauptwettbewerb. Und die letzte Goldene Palme, also der Hauptpreis für einen deutschen Film, der ist mehr als 40 Jahre her. Dieses Jahr war Deutschland in Cannes stark vertreten. Neben Marsha Schilinski war Christian Petzold in einer Nebenreihe nominiert. Maren Ade leitete die Jury im Kurzfilmwettbewerb. Und Fatih Akin war nach Cannes eingeladen worden, um seinen neuesten Film vorzustellen.
Friederike Hofmann in Paris, vielen Dank. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 25. Mai.
Unter Tiefdruckeinfluss geht die Woche vielerorts mit Regenfällen zu Ende. Und die breiten sich heute Nacht Richtung Osten aus. Zum Teil regnet es länger andauernd. Am Tag ist es zunächst meist wolkenverhangen und regnerisch. Am Nachmittag kommt von Westen und Nordwesten auch mal die Sonne zum Zuge. Es sind aber weiterhin Schauer und einige Gewitter unterwegs, dazu windig. Heute Nacht verbreitet zweistellige Werte Richtung Osten, allerdings unter 10 im östlichen Bergland nahe 0 Grad. Dort morgen 10 bis 13, am Oberrhein dagegen bis 22 Grad. Montag im Norden und südlich der Donau Schauer und einzelne Gewitter, an den Alpen noch längere Zeit Regen, sonst mal Wolken, mal Sonne und meist trocken. In den folgenden Tagen ist es wechselhaft und Mittwoch auch sehr windig bis stürmisch.
In den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr schauen wir mit Julia Niarika-Senn, wer nach dem DFB-Pokalfinale feiern darf. Und wir fragen deutsche Christen nach ihren ersten Eindrücken vom neuen Papst. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.